Ich freue mich, dass wir heute weitergehen können in unserer Predigtreihe Erschaffen, um Gott zu dienen. Für mich ist es interessant zu sehen, wie eine Gemeinde sich auf den Weg macht, um gemeinsam über ein bestimmtes Thema nachzudenken. Nicht nur wir hier im Gottesdienst tun das, sondern auch im Kids-Treff wird immer wieder dieses Thema bearbeitet oder auch in der EG. Wir haben uns da voll eingeklinkt in dieses Thema. In der EG, da stellen sich uns natürlich tiefe theologische Fragen, zum Beispiel diese hier. What would Nehemiah drink? Also ich glaube, so als Mundschenk wird er nur das Beste an seine Geschmacksknospen lassen. Er weiß, was gut ist und was weniger gut ist. Vor 2 Wochen haben wir von Matthias gehört, uns damit auseinandergesetzt, dass Nehemiah 3 Monate gebetet hat, mindestens 3 Monate, bevor Gott den Großkönig, den persischen Großkönig dazu gebrauchen wollte, die Zukunft Israels wiederherzustellen. Von Nehemiah konnten wir lernen, dass Gott dienen bedeutet, das zu tun, was er schon vorbereitet hat. Letzte Woche ging es darum, dass Betroffenheit Menschen in Bewegung setzt. Die Betroffenheit über Löcher in einer Mauer. Und wir haben uns die Frage gestellt und uns stellen lassen, wo sind meine Löcher in meiner Mauer? Wo sind die Löcher in unserer Gemeinde? Und wie können wir mithelfen, diese zu schließen? Dass wir nicht ungeschützt einfach so da sind. Und heute geht es los mit dem Mauerbau. Heute, der Predigtext von heute, der ist angefüllt mit Schweiß. Wir, vor unserem inneren Auge, da entsteht eine Großbaustelle. Laute Rufe sind zu hören, Anweisungen werden herübergeschrien. Bring mir mal den Balken, wo ist der Hammer? Kinder flitzen hin und her und bringen den Arbeitenden etwas zum Trinken, damit die sich erfrischen können. Da wird gehämmert, gesägt, da wird gezogen, geschoben, gemeißelt, gestemmt. Alles, was man sich so vorstellen kann, auf so einer Großbaustelle passiert. Da geht es rund, da wird gearbeitet. Würde man so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen, hätte man den Eindruck, man schaut auf einen Ameisenhaufen. Das wimmelt alles so, hunderte von Leuten sind im Einsatz an diesem Großprojekt. Die Mauer von Jerusalem soll wieder erneuert, ausgebessert und zum Teil neu gebaut werden. Uns interessiert mehr dieser längliche Teil, das ist nämlich diese alte Mauer, die Nehemiah gebaut hat. Das ist einigermaßen überschaubar, aber doch recht groß für damalige Verhältnisse. Diese Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 1,2 Kilometer, 1200 Meter. Von Ost nach West sind es ungefähr 600 Meter und man geht davon aus, oder man kann es relativ genau nachvollziehen, es ist eine Mauerstrecke von insgesamt 3 Kilometern, die jetzt gebaut werden soll. 42 Bauabschnitte gibt es, werden hier in unserem Kapitel 3, Nehemiah Kapitel 3 genannt und dort arbeiten Leute Seite an Seite. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen. Wir beginnen da oben beim Schaftor, da vorne kann man es sehen, und gehen gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn ihr mitlesen wollt oder das an der am Beamer verfolgen möchtet, ist beides in Ordnung. Dann kann man sich so ein kleines bisschen ein Bild machen, was da eigentlich passiert und wer wo baut. Ich lese die ersten 7 Verse. Wenn hebräisch sprechende Leute unter uns sind, dann vergebt mir. Wahrscheinlich werde ich die Namen nicht perfekt aussprechen. Und Eliashib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea. Den heiligten sie und bis zum Turm Hananel. Punkt. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und Sakur. Der Sohn Imris baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechjas, des Sohnes Meschesabels, und neben ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Pesachs, und Meschulam, der Sohn Besotjas, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatja aus, der Gibioniter, und Jadon, der Meroniter, samt den Männern von Gibion und von Mizpah, die der Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes unterstanden. Was für ein Bibeltext! Ich muss euch ehrlicherweise gestehen, ich hatte meine liebe Mühe mit diesem Bibeltext für heute Morgen. Und doch hat sich das Prinzip wieder mal bestätigt, dass es sich lohnt, auch solche Texte unter die Lupe zu nehmen. Und ich möchte euch einladen, mit mir etwas tiefer einzutauchen in diesen Bibeltext von heute. Zuallererst, wenn man diesen Bibeltext liest, ist die Frage berechtigt: Warum um alles in der Welt sollen wir im 21. Jahrhundert uns mit dem Mauerbau der Israeliten von vor 2500 Jahren beschäftigen? Wo ist da die Verbindung? Warum soll ich mich, die hatten ja noch nicht mal Krane oder Bagger oder was auch immer, das war eine völlig andere Welt. Der Grund ist ganz einfach. Weil Gott schon damals mit dem Mauerbau der Israeliten in Jerusalem etwas viel Größeres im Blick hatte. Die Propheten berichten fast alle davon, was Gott wollte. Er redet nämlich von der Zeit der Gemeinde. Und dieses Bild des Bauens zieht sich tatsächlich durch. Da heißt es im 1. Korinther, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann in 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt wird. Das Bild vom Bauen zieht sich durch. Offensichtlich gibt es Dinge, die Gott veranlasst haben, die Gemeinde auch als Baustelle zu bezeichnen. Und wir werden heute verschiedene Prinzipien aus dem Bau von Nehemia uns anschauen und sie auf unseren Gemeindebau von heute übertragen und anwenden. Wenn wir uns diesen Text genauer anschauen, dann stellen wir fest, das ist eine absolut bunte Truppe. Das ist so durchwachsen und so unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Berufsgruppen. Es werden Goldschmiede genannt. Goldschmiede, die eigentlich gewohnt sind, Diamanten in Ringe einzusetzen und nicht große Quader auf Mauern zu hieven. Wir haben die Salbenmischer, oder? Deren Hände kennen nur Aloe Vera und auf einmal müssen die einen Spaten und Schaufel in die Hand nehmen. Wir haben die Händler. Wir haben die Priester. Wir haben die Tempelmitarbeiter, die Leviten und Tempeldiener. Es werden verschiedene soziale Schichten genannt in diesem Kapitel. Wir haben die Vornehmen, sehr wahrscheinlich waren das reiche Familien mit Landbesitz, mit großem Grundbesitz. Die Oberen, also Menschen, Beamte mit Leitungsverantwortung. Und wir haben ganz normale Arbeiterschicht. Beide Geschlechter werden erwähnt und ich liebe diesen Vers 12. Ich kann mich so mit diesem Mann identifizieren. Da heißt es in Vers 12, neben ihm besserte Shallum aus, der Sohn Haloes, des Obersten des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Shallum und seine Töchter. Gut, wir wissen nicht, was das für Töchter waren, oder? Shallum, wir kriegen den Balken nicht hoch. Ich schick meine Tochter. Wir wissen ja nicht, was das für Töchter waren, die da mitgebaut haben. Aber ich mag das. Er lässt sich da nicht einschüchtern von der Männerdomäne oder so. Er sagt, nein, ich nehme meine ganze Familie mit. Wir haben Leute aus verschiedenen Orten, die an der Mauer bauen. Mizpah, Jericho, Tekoa, aus der Jordanebene. Wir haben sogar Leute aus dem anderen Verwaltungsbereich, haben wir gerade gelesen in Vers 7. Also die gehörten gar nicht mehr zu dem Verwaltungsbereich von Nehemia und trotzdem bauten sie mit. Was bringt eine derart unterschiedliche Truppe, und ich glaube, das ist ja fast vergleichbar mit uns heute Morgen hier, was bringt die dazu, sich gemeinsam an so ein Projekt zu machen? Was bringt die dazu, Schulter an Schulter und im Grundtext, im hebräischen Grundtext steht sogar Hand in Hand, an seiner Hand baute der und der, an seiner Hand baute der und der. Was bringt diese Mannschaft, diese bunte Truppe dazu, so geschlossen zusammen unterwegs zu sein? Was bringt uns heute dazu, so geschlossen unterwegs zu sein? Und die Antwort finden wir im zweiten Kapitel, Vers 20, die erste Hälfte. Da antwortete ich ihnen, also Nehemia spricht hier, und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Das ist eine ganz klare Aussage über die Identität. Nehemia macht das hier ganz klar. Das ist eine ganz klare Aussage. Es geht um Identität. Das, was diese Mannschaft hier verbindet, das, was sie zusammenarbeiten lässt, ist eine gemeinsame Identität. Das ist ihr gemeinsames Fundament. Schaut, das ganze Doppelwerk, Esra und Nehemia in der hebräischen Bibel, sind diese beiden Bücher nicht getrennt. Esra, der die innere Erneuerung eingeleitet hat, und Nehemia, die äußere politische Erneuerung. Es ist ein Doppelwerk in der hebräischen Bibel. Und in diesem Doppelwerk geht es eigentlich um die Geschichte, wie die Israeliten nach der Zerstörung Jerusalems wieder aufgebaut werden. Und das ist eine Geschichte, wie Gott die Identität seines Volkes erneuert. Schaut, vor 586, der Zerstörung Jerusalems, hätte man da einen Israeliten gefragt, wer bist du? Dann hätte er gesagt, ich bin Mitglied des Volkes Gottes. Woran machst du das fest? Ich wohne in seinem verheißenen Land und er ist bei uns im Tempel. Beides wurde 586 vor Christus von den Babyloniern zerstört. Merken wir, es geht nicht nur um eine Stadt, die hier zu Bruch geht, sondern um die Identität des Volkes. Und Esra und Nehemia erzählen, wie Gott diese Identität wieder aufbaut. Vor zwei Wochen haben wir bereits etwas über Identität gehört. Wir haben uns das ein bisschen angeguckt und ich möchte uns einladen, hier nochmal ein bisschen tiefer zu schürfen. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir diesen Punkt in der Tiefe verstehen, wird das den Gemeindebau transformieren. Wird das dein persönliches Leben verändern und auch unser gemeinsames Bauen an Gottes Reich, so wie wir das hier erleben in der Gemeinde. Das wird sich stark verändern. Wir reden immer wieder von Identität, oder? Und manchmal, mir persönlich geht es so, ja meine Güte, was ist denn Identität überhaupt? Immer wieder diese Fremdworte, das deutsche beste Wort, das ich gefunden habe für Identität, und das sagen auch einige Fachbücher und Fachliteratur, ist der Begriff Selbstbild. Welches Bild hast du von dir selbst? Wer bist du? Und ganz, ganz eng damit verknüpft, das kann man gar nicht voneinander trennen, ist die Frage nach dem Selbstwert. Selbstbild und Selbstwert bilden unsere Identität. Das, wer wir sind. Und diese Frage nach der Identität ist gar nicht so leicht zu beantworten. Stellt euch einmal vor, ihr kennt mich überhaupt nicht und ihr wollt meine Identität herausfinden. Und ihr fragt mich, wer bist du? Und ich sage, Boris Grunau. Ja, nein, das ist dein Name. Sag ich, ja, ich arbeite als Pastor in der FEG Thayingen. Nein, nein, das ist dein Beruf. Ja gut, also ich bin Deutscher. Nein, das ist deine Nationalität. Merken wir? Der Begriff Identität und das, was sich dahinter verbirgt, das ist vielschichtig. Es ist gar nicht so einfach. Im Grunde gibt es vier große Faktoren, aus denen sich unsere Identität bildet. Das ist unsere Lebensgeschichte, unser Körper, unsere Beziehungen und unser Besitz. Aus diesen großen Bereichen speist sich unser Selbstbild. Wir wollen ja herausfinden, wer wir sind. Aber die große Frage lautet, wer interpretiert diese deine Lebensbereiche? Wer interpretiert deine Lebensbereiche? Wer sagt denn, deine Lebensgeschichte ist gut? Oder wer darf sagen, mit dieser Lebensgeschichte bist du ein hoffnungsloser Fall? Deine Eltern wollten dich nicht. Du bist ein Adoptivkind. Dich kann man abschreiben. Du hast nichts, also bist du nichts. Wer darf denn interpretieren, dass du bist cool und angesehen und du bist jemand, weil du die und die Personen kennst, deine Beziehungen. Weil du so und so viele Frauen abschleppen kannst. Wer darf interpretieren, ob dein Körper schön ist oder nicht? Wer hat das Recht, diese Dinge zu beurteilen? Liebe Freunde, und jetzt dringen wir vor zu einem enorm wichtigen Kern. Und ich möchte dich bitten, dass du dir selbst diese Frage einfach mal gefallen lässt heute. Früher hätte man ganz klar gesagt, es ist wichtig, dass du ein funktionierendes und produktives und gutes Mitglied der Gesellschaft bist. Die Gesellschaft bestimmt, wer du bist. Ob das gut oder schlecht ist, was da in deiner Identität, in deiner Lebensgeschichte stattgefunden hat, in deinem Körper, was da wie du aussiehst, deine Beziehungen und dein Besitz, die Gesellschaft oder die Familie, das war völlig klar. Seit der Aufklärung, 18. bis 19. Jahrhundert, da ändert sich plötzlich der Ratschlag. Würde man zu dieser Zeit zum Psychiater gehen, dann würde er sagen, ja, die anderen, du musst dich an die Maßstäbe der anderen richten. Wenn du das tust, wirst du glücklich werden. Denn dann fügst du dich schön ein ins Puzzle. Heutzutage lautet der Rat, also du, damit meine ich der andere, mein Gegenüber, dass du, der andere darf bestimmen, was meine Identität ist, darf es beurteilen. Jetzt lautet der Rat anders. Wenn ich jetzt zum Psychiater gehe und mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun habe, wenn er feststellt, mein Selbstbild ist nicht so stabil, dann wird er sagen, also Herr Grunau, Sie müssen sich befreien von der Meinung anderer. Sie müssen sich davon lösen. Sie selbst dürfen bestimmen, wer Sie sein wollen. Schaffen Sie Ihre eigene Identität. Der Rat geht in die Richtung, dass ich mein Ich, mein Ego, dass ich mich ins Zentrum setze und sage, ich bestimme, wer ich sein will. Und man denkt im ersten Augenblick, eine super Lösung. Das ist es. Ja klar, natürlich können andere nicht bestimmen, wer ich bin. Das ist doch eine Falle. Wenn andere bestimmen, wer ich bin, dann werde ich ein Spielball von Menschen, die mir gerade wichtig sind. Da ist die Meinung mal hoch und mal niedrig und ich muss kein Psychiater sein, um herausfinden zu können, da habe ich das Spiel verloren, bevor es so richtig begonnen hat. Ich werde niemals eine feste Identität bekommen. Also wechseln wir zum Ich. Ich darf bestimmen, ich darf selber bestimmen, meine eigenen Maßstäbe und so weiter. Aber das ist eine ungeheure Falle. Das ist eine Sackgasse, beides ist eine Sackgasse. Wenn ich mich selber ins Zentrum setze, was passiert? Wenn ich den Maßstäben der Gesellschaft nicht gerecht werde, fühle ich mich schrecklich. Wenn ich den Maßstäben meiner Eltern nicht gerecht werde, fühle ich mich schrecklich. Also, die Lösung ist, setz dir eigene Maßstäbe. Wenn ich sie aber nicht erreiche, fühle ich mich schrecklich. Was macht man? Ich setze meine Maßstäbe so weit unten an und dann fühle ich mich schrecklich, weil ich zugeben muss, ich bin ein Mensch mit niedrigen Maßstäben. Merken wir? Das ist eine Sackgasse. Das ist ein Teufelskreis. Wir werden niemals zu einer festen Identität, zu einem stabilen Selbstbild kommen, wenn wir entweder die anderen bestimmen lassen, wer ich bin und die meinen Wert bestimmen lasse, aber genauso wenig werde ich zu einem stabilen Selbstbild kommen und zu einem stabilen Selbstwert, wenn ich selber bestimme, was meine Identität ist und was mein Wert ist. Das ist unmöglich. Das endet im Zerbruch. Ich möchte hier ein Zitat vorlesen von Madonna. Sie hat das vor einigen Jahren in einer Zeitschrift gegeben und ich finde, dass es trifft diesen Kampf ziemlich gut auf den Punkt. Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin, aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und wird es vermutlich auch nie sein. Diese arme Frau, aber sie hat vielen Menschen etwas voraus. Sie hat das Problem erkannt. Sie hat das Problem erkannt, dass man bei dem Du in der Mitte und bei dem Ich in der Mitte in einem Kampf stecken bleibt, der niemals endet. Es hört einfach nicht auf. Wir werden nicht ruhig, wir werden nicht glücklich, wir kommen nicht zur Ruhe. Wir finden nicht das abschließende Urteil, dass jemand sagt, du bist wertvoll. Wir finden es nicht. Und so kämpfen wir und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Jeden Tag ist es so, als würde man in einen Gerichtssaal hineintreten und den ganzen Tag versuchen, seinen Wert zu verteidigen. An manchen Tagen gelingt uns das vielleicht und wir gehen erschöpft, kaputt und müde, aber vielleicht ein bisschen stolz ins Bett. Aber am nächsten Tag bist du wieder im Gerichtssaal und du musst dir aufs Neue deinen Wert verteidigen, dass du dieses Urteil bekommst, du bist wertvoll, du bist jemand. Paulus gibt einen völlig anderen Weg. Er gibt uns einen völlig anderen Weg in die Hand. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Er hat von sich gesprochen. Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Merken wir? Das ist das, was früher gewesen ist. Entspreche der Gesellschaft, entspreche deinem Elternhaus und so weiter, den anderen Leuten. Paulus sagt nein. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Die zweite Lösung streicht er durch. Und sagt, nein, das ist eine Sackgasse, das ist eine Falle. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, also sein sauberes Gewissen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Das saubere Gewissen hat nichts mit deinem Wert zu tun. Und jetzt kommt er zu der Lösung. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Oh, liebe Freunde, dieses Thema ist so gewaltig tief. Es ist so gewaltig tief. Er sagt nicht, es ist mir egal, was ihr von mir haltet, liebe Korinther. Es ist mir sogar egal, was ich von mir halte, lieber Paulus. Das einzig entscheidende Urteil über meine Identität, wer ich bin, kommt vom Herrn. Dieses Urteil erkenne ich an. Er ist der Einzige, der Maßstäbe setzen kann. Und das bedeutet letzten Endes Glauben. Ich gebe Jesus allein das Recht, zu sagen, wer ich bin und was mein Wert ist. So wird meine Identität fest. Ich gebe Jesus allein das Recht. Wenn du das nächste Mal vor dem Spiegel stehst und dich abstoßend findest, dann erinnere dich genau daran. Kein anderer darf urteilen, kein Schönheitsideal darf urteilen. Ich selber habe nicht das Recht zu urteilen, sondern Jesus allein darf sagen, ob du schön bist oder nicht. Wenn du dich das nächste Mal als Versager fühlst, voll fertig, total vermasselt, irgendwas, dann rufe ich dir heute zu, gib Jesus allein das Recht, das Urteil zu fällen, ob du ein Versager bist oder nicht. Wenn du das nächste Mal den Eindruck bekommst, ich werde auf Seite gestellt, ich werde nicht so wertgeschätzt, wie ich es sollte, dann gib Jesus allein das Recht, darüber zu urteilen, ob die anderen Leute das zurecht tun oder nicht. Merken wir, wie praktisch konkret das wird? Ich entziehe mir selber das Recht zu urteilen. Ich entziehe mir das Recht und übertrage es auf Jesus. Er hat alleine das Recht, über mich zu urteilen. Und was sagt Jesus über meinen Wert? Ich war bereit, den Thron des Himmels zu verlassen, um am Kreuz für dich zu sterben. Ich war bereit, mein Leben zu verlieren, um deines zu retten. Einen höheren Preis kann man nicht bezahlen. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist von mir berufen und erwählt. Gott ist mit dir am Werk. Du bist der Bürger des Himmels und einmal wirst du bei mir sein. Du bist ein Teil des Leibes der Gemeinde. Du bist eine neue Schöpfung, weil mein Geist in dir wohnt. Das bedeutet Identität in Christus finden. Dass ich Jesus mehr vertraue, was er über mich sagt, als das, was ich selber sogar zu mir sage. Ich möchte das einmal zeigen. Schaut, unsere Identität ohne Christus ist wie dieses dünne Ästchen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der Stärkste, aber ich glaube, ich kann es mit diesem Ast aufnehmen. Und schaut mal, und es kommen Belastungsproben auf unser Leben. Und es kommen schwierige Umstände. Unser Körper gibt nach. Wir werden älter, verlieren an Schönheit. Wir versagen im Beruf, in der Gemeinde, in unserem Dienst. Eine Belastungsprobe nach der anderen. Der Kontakt zu den Kindern bricht ab. Wenn ich über meine Lebensgeschichte nachdenke und sehe die ganzen Schwierigkeiten, die Ablehnung, vielleicht aus meinem Elternhaus oder sonst von wo, die belasten meine Identität. Mir fallen keine Beispiele mehr ein. Der ist aber sehr dehnbar. Und wir knicken ein. Unser Selbstwert bekommt einen Knick. Es ist schwierig, wir sind nicht mehr der wir vorher waren. Und jetzt passiert etwas Geniales. Wenn ich Jesus das Recht anvertraue, über mich zu bestimmen, dann ist meine Identität in Jesus. Sie ist in Jesus. Wer möchte mal versuchen? Es traut sich keiner mehr. Also ich schaff's nicht, ohne mich zu verletzen oder irgendwas kaputt zu machen. Das bedeutet die Identität in Jesus finden. Es spielt keine Rolle, dass du einen besonders starken Charakter hast. Jesus allein hat das Recht zu sagen, wer du bist. Und so kannst du Lebensbelastungen standhalten. So kannst du ein Fundament für dein Leben legen, das dich befreit. Ist das nicht genial? Ich liebe dieses Bild. Das bedeutet Identität in Jesus. Übertrag das Recht, zu sagen, wer du bist, ihm allein. Und spüren wir, was für ein Potenzial an Freiheit auf einmal auf uns zukommt. Wenn wir das haben, und das ist das Fundament für unseren Bibeltext, für die Leute, das Volk Israel damals hier in Nehemia 3. Ich habe jetzt so lange Zeit dafür aufgewendet, weil mir das wichtig war, dieses Fundament zu legen. Denn das, was hier jetzt steht, ist einfach nur die Anwendung von dem, von dieser neu gewonnenen Freiheit in der Identität in Christus zu leben. Wollt ihr Beispiele? In diesem Text finden wir gerade im ersten Vers, und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich auf samt seinen Brüdern. Entschuldigung, aber das ist ein Cheftheologe. Das ist ein Cheftheologe, der ist gewohnt, Schriftrollen aufzurollen und wieder zuzurollen, zu lesen, zu studieren. Das ist ein Kopfmensch. Der hat seine feinen Gewänder abgelegt und ist auf die Baustelle gegangen. Der hat sich die Hände schmutzig gemacht. Wer aus der Identität in Christus heraus dient in einer Gemeinde, der achtet nicht mehr darauf, ob der Dienst, den er tut, seinem Stand entspricht oder nicht. Denn er braucht diesen Stand doch nicht für seine Identität, verstehen wir? Er braucht es nicht mehr. Und so ist er frei zu dienen, was auch immer. Er kann sich die Schürze umbinden und loslegen. Aus der Identität in Christus heraus. Dann geht es weiter. Vers 5. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus. Tekoa? Wenn man sich auf der Landkarte mal anschaut, Tekoa ist einige Kilometer im Norden. Die Leute von Tekoa, Moment mal, die hatten überhaupt nichts von der Mauer. Die hatten keinen praktischen Nutzen von der Mauer. Wieso bauten die Leute von Tekoa mit? Wer aus der Identität in Christus heraus dient, der fragt nicht zuerst nach seinem Nutzen, was bringt es mir, sondern er sieht das, was Gottes Ehre stärkt. Und das ist für ihn die höchste Priorität. Und er versteht, dass dieser Dienst, daran mitarbeiten zu dürfen, etwas Vornehmes ist. Ganz im Gegenteil, auch die Leute aus Tekoa, da heißt es dann in der zweiten Hälfte von Vers 5, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Die waren da noch nicht angekommen. Wir sind vornehme Leute. Ich mache mir doch nicht die Hände schmutzig. Ich schwitze doch nicht da. Und außerdem, wie sieht denn das aus? Ist doch peinlich, wir haben doch keine Ahnung vom Mauerbauen und jetzt bauen wir da. Nein, die Blöße gebe ich mir nicht. Nein, aus der Identität in Christus heraus dienen bedeutet, dass ich verstehe, es ist ein Vorrecht. Es adelt mich, daran mitarbeiten zu dürfen, was Gottes Ehre größer macht und vermehrt. Einige lassen sich hier in dieser Auflistung der Bauarbeiter sogar zweimal eintragen. Und sie bauen an zwei Abschnitten mit, sind voll aktiv. Einige halten sich völlig raus. Aber wir sehen in diesem ganzen Abschnitt, und ich möchte dich herausfordern und dich einladen, wie die neu gewonnene Identität das Bauen miteinander prägt. Finde das heraus. Schau heute Nachmittag im Laufe der nächsten Woche in diesen Bibeltext hinein. Und hier und da wirst du solche Lichter sehen und merken, Mensch, das bedeutet es, aus der Identität in Christus heraus zu dienen. Dran zu sein. Und ich möchte dich ganz speziell bitten, dass du heute diesen Gottesdienst nicht verlässt, ohne zumindest mit jemandem gebetet zu haben, dass Gott dir deine Identität in Jesus zeigt, wenn du zu denen gehörst, die damit zu kämpfen haben. Ich bitte dich das. Ich fordere dich heraus, das zu tun. Geh nicht einfach so nach Hause, wenn du jetzt spürst, Mensch, ich glaube, das ist für mich. Ich glaube, hier wird meine Identität berührt. Ich glaube, ich bin bisher immer noch anders unterwegs gewesen. Ich habe selber Dinge über mich gesagt, die nur Gott zustehen. Ich halte etwas von mir und meine Meinung ist mir wichtiger als das, was Gott sagt. Dann bitte ich dich, dass du nicht einfach so nach Hause gehst. Es sind Mitarbeiter da, die mit dir zusammen beten wollen. Ich bin bereit, mit dir zu beten und darüber zu sprechen. Und dann lass uns gemeinsam entdecken, was diese Freiheit mit sich bringt. Ich würde mich so freuen, das Bild begeistert mich von dieser Großbaustelle. Und dass wir als Gemeinde so eine Großbaustelle werden. Und so eine Großbaustelle sind, wo man auch sagen kann, und an seiner Seite baute der und der. Und an seiner Seite baute der und der. Weil wir gemeinsam eine neue, stabile Identität in Jesus Christus gefunden haben. Amen. Lasst uns miteinander beten. Und ich möchte dich einladen, wenn du selber beten möchtest, dann kannst du das tun, leise oder laut. Und wir wollen so eine Gebetsrunde, so eine Gebetsgemeinschaft machen. Wenn du mit dem Gebet nichts am Hut hast und dir das nicht sagt, dann ist es auch gut, dann kannst du dich einfach entspannen und zurücklehnen. Und wenn du mitbeten möchtest, dann lade ich dich ein, das zu tun.